Nachbarschaft ist eine Zwangsgemeinschaft, das ist das Seltsame. Sie können sich ihre Nachbarn nicht aussuchen, sie können sich ihre Freunde aussuchen, Sportverein, was immer. Arbeitsplatz gab es auch mal eine Zeit, wo man sich den aussuchen konnte. Aber auf Nachbarn sind sie auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das heißt, sie müssen auf irgendeine Art interagieren mit denen, ob sie wollen oder nicht.
Der Autor Bernd Imgrund aus Köln spricht bei Nachbarn vom seltsamsten Verhältnis unseres Lebens, weil es eine Zwangsgemeinschaft ist, weil ich mir meine Nachbarn nur in den seltensten Fällen aussuchen kann. Ja, wie läuft's mit den Nachbarn? Und was tun wir, wenn es mal nicht so gut läuft mit der Nachbarschaft? Darüber habe ich mit Bernd Imgrund, dem Nachbarschaftsexperten, gesprochen, der übrigens super Nachbarn hat, wie er mir versichert hat. Spannend für mich auch, im Englischen heißt das biblische Gebot, liebe deinen Nächsten, love your neighbor. So zentral sind die Nachbarn auch im Christentum. Ganz interessantes Thema und ich habe auch noch einiges dazugelernt über Äste, die über den Gartenzaun hängen und andere Aufregerthemen in der Nachbarschaft. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Nachbarschaft ist eine Zwangsgemeinschaft, das ist das Seltsame. Sie können sich ihre Nachbarn nicht aussuchen, sie können sich ihre Freunde aussuchen, Sportverein, was immer. Arbeitsplatz gab es auch mal eine Zeit, wo man sich den aussuchen konnte. Aber auf Nachbarn sind sie auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das heißt, sie müssen auf irgendeine Art interagieren mit denen, ob sie wollen oder nicht.
Wie ist denn mit Ihren Nachbarn? Haben Sie das Buch denen auch mal geschenkt oder haben Sie es geschrieben wegen der Nachbarn?
Ich habe es ihnen geschenkt und ich habe gute Nachbarn. Also wir haben 6 Häuser in unserer Sackgasse und wir machen das kleinste Sommerfest der Stadt Köln.
Mhm. Ja, also gutes schön. Verhältnis, ja. Gutes Verhältnis zu den Nachbarn. Ja. Die allerersten Nachbarn der Welt waren, wir schauen mal in die Bibel zurück, Kain und Abel. Und das war ja kein so guter Beginn einer Nachbarschaft. Kain erschlägt Abel. Oder war es doch mehr ein Streit unter Brüdern?
Ja, man könnte ja noch früher ansetzen. Also wir waren Untermieter vom lieben Gott und haben das auch schon veräppelt sozusagen. Mhm. Ja. Und dann kommt man auf die Erde und die ersten, die sich da ansiedeln, sind ein Hirte und ein Bauer und der eine erschlägt den anderen. Nein, das war durchaus ein Nachbarschaftsstreit.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch von Nachbarschaft als Gewaltressource. Was meinen Sie damit?
Das ist ein Zitat vom Remzma. Das ist natürlich zugespitzt. Aber wenn man bedenkt, wie viele Prozesse, wie viele Streitigkeiten geführt werden von Zaun zu Zaun, dann spielt Gewalt da durchaus auch eine Rolle und da könnte ich Ihnen oder kann Ihnen das Buch einige Beispiele liefern.
Ja, es geht ja dann auch in Richtung zum Beispiel Voyeurismus oder Stalking, wenn ja, jemand...
Oder mit der Flinte in den Froschteich schießen, weil die zu laut quaken. Oh. Und ein Massaker anrichten. Ne?
Unter den Fröschen im Nachbarsteich, ja. Gibt es denn Unterschiede in der Nachbarschaft auf dem Land und in der Stadt? Was würden Sie sagen?
Naja, also traditionell gab es ja erstmal nur das Land. Und Bauern wohnten zwar in einer gewissen Entfernung voneinander, aber haben sich zwangsweise geholfen, zum Beispiel bei der Ernte oder beim Dreschen oder so. Also das war eine ritualisierte Nachbarschaft über Jahrtausende, mhm. ja, seit es Bauern gibt. In der Stadt ist was anderes. In der Stadt kannst du zunächst mal sehr anonym leben, aber auf irgendeine Art mit deinen Nachbarn auskommen musst du trotzdem. Und wenn du nur zu ihm hingehst und sagst, hast du den Hammer zu meinem Nagel, weil ich will ein Bild aufhängen.
Oder wenn ich zu meinem Nachbarn gehe und sage, kannst du ein Paket für mich annehmen? Jo. Was würden Sie sagen, die modernen Paketdienste, die ja Tag und Nacht quasi anliefern, haben die Nachbarschaft verbessert oder eher verschlechtert?
Ja, es fördert sicherlich in der Hinsicht den Kontakt, dass man dem einen das aufbewahrt. Aber andererseits gehen natürlich durch die Paketdienste kleine Läden kaputt. Und man traf sich früher im Laden an der Ecke oder in der Kneipe an der Ecke. Und das alles gibt es oder stirbt zunehmend weg.
Was ja auch Nachbarschaft ausmacht, ne? So ein kleiner Laden oder so
Fall, in dem Viertel. Fall. Da traf man sich und tauschte sich über Dinge aus, die heute dann vielleicht digital erledigt werden.
Mhm. Digital ist auch noch ein gutes Stichwort. Es gibt ja so Plattformen wie nebenan.de, wo man dann digital zum Beispiel nach einem Hammer fragen kann oder nach irgendeinem anderen Werkzeug. Ist das eine gute Entwicklung? Wie würden Sie es sehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Nachbarschaft und Digitalzeitalter ist natürlich ein Riesenthema, das ich in einem Kapitel versucht habe zusammenzufassen. Aber natürlich liegen die Vorteile auf der Hand. Es gibt ja auch diese ganzen Stadtteilgruppen bei Facebook oder so, ja, wo man sich noch stärker austauscht als, sagen wir, im Tante-Emma-Laden, weil da kommen immer nur zufällig 3 Leute zusammen, während du im Stadtteil 3000 Leute auf eine Plattform bringen kannst und wer möchte, tauscht sich mit den Nachbarn aus. Also ich sehe das, man muss ja immer das Positive sehen.
Mhm. Nutzen Sie das auch, neben Andi zum Beispiel oder nee. Andere?
Nee? Weil? Ich bin in unserer Fedels Stadtteilgruppe,
ja.
Radertal und Raderberg, und wenn jetzt, sagen wir mal, einer sagt, wir brauchen für unseren öffentlichen Parkbereich ein bisschen Hilfe, dann weiß ich immerhin Bescheid. Ob ich da hingehe, weiß ich noch nicht.
Okay. Aber es gibt ja auch eine Plattform, oder es gab eine Plattform, RottenNeighbor.com. Da wurde ziemlich geschimpft, da wurde denunziert und so weiter.
Ja, das sind halt die Auswüchse des WWW. Ne? Also das gibt es in Bezug auf Stars, in Bezug auf Frauen. Jede Art von Diskriminierung kann man sich vorstellen, natürlich auch in Bezug auf Nachbarn. Ja? Der stinkt oder der raucht, der schlägt seine Frau.
Man whatever. Kriegt ja alles mit hautnah. Ne? Also wenn man Wand an Wand wohnt oder auch nur Gartenzaun an Gartenzaun, man ist ja doch schon nah aufeinander.
Ja, die Wand und der Zaun sind ein philosophisch, phänomenologisch sehr interessantes Thema. Denn was ist eigentlich die Grenze? Ja, selbst eine Wand von 10 Zentimeter, ja, da ist ja ein Kontinuum. Wo hört meins auf, wo beginnt ihres? Ja, beim Zaun genauso. Das ist ja von oben aus betrachtet zweidimensional. Ja? Ja. Nur eine Linie. Aber wem gehört's? Ja. Und wem gehört dann entsprechend etwas, das überhängt womöglich?
Ja, auch noch ein wichtiges Thema. Ne? Also wenn dann der Zweig überhängt, womöglich mit Früchten dabei.
Ja, sagen Sie es mir doch. Wenn der Zweig vom Nachbarn überhängt und da ist ein Äpfelchen dran, gehört der Apfel Ihnen oder dem Nachbarn?
Also wenn er gut aussieht, würde ich glaube ich sagen, wenn er schon reif ist, würde ich sagen, er gehört mir.
Ja, und das ist falsch. Es gibt ja zahllose, zigtausende Gerichtsurteile zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Der Apfel gehört weiterhin demjenigen, dem der Baum gehört. Erst wenn der Apfel runterfällt auf ihr Grundstück, dürfen sie sich den nehmen.
Aha.
Zugespitzt, weil darum ging es in dem Fall, wenn der Nachbar sie erwischt, dass sie an dem Ast gewackelt haben und damit das Runterfallen des Apfels verursacht haben, sind sie der Verbrecher.
Echt?
Ja, dann das geht nicht.
Also muss ich auf den Wind hoffen? Oder
auf den Wind. Sie müssen auf den Wind warten, oder wenn der Apfel faul ist, fällt er von selber. Da ja, können Sie noch Most draus machen.
Ja, das ist in Schwaben immer gut. Ja. Ja. Hat sich die Nachbarschaft in Präsenz, also in der Straße oder wie bei Ihnen da in dem Viertel, hat sich das ein bisschen verschoben, auch insgesamt in Richtung Social Media? Ich habe auf Facebook natürlich eine Gruppe oder ich habe auf Instagram Follower oder so. Würden Sie das sagen oder ist das eine Ergänzung jetzt?
Ja, das soziale Leben ist ja allgemein fluider geworden. Wir müssen gar nicht über das digitale Zeitalter reden. Wir können anfangen bei Autos, bei Leute ziehen aufs Land, die Fabriken werden geschlossen, die Leute arbeiten im Homeoffice oder in der Stadt, während sie auf dem Land wohnen und so weiter. Also das hat sich alles entzerrt. Es gibt nicht mehr das klassische Feierabendbier oder jedenfalls nur noch in Ausnahmen, wo man sich nach der Arbeit traf, und vieles von dem hat sich natürlich ins Netz verlagert. Ja.
Wie nutzen Sie die Sachen so, Facebook, Instagram? Ist das wichtig, nötig?
Ich bin altmodisch, darum schreibe ich auch Bücher aus Papier.
Okay. Woher kommt eigentlich das Wort Nachbar?
Das kommt von Nagibur und heißt der nächste Bauer. Es steckt auch in nächster, Nachbarn, Neighbor, englische Neighbor. Ja. Ja, steckt überall drin und bedeutet einfach der nächstliegende Bauernhof, der Nagibur, das ist mir ein Nachbar.
Und wie war es so mit den Nachbarn in der Geschichte? Wie hat sich das entwickelt? Ich habe in Ihrem Buch gelesen, man konnte als Nachbar sogar versklavt werden vom anderen Nachbarn.
Ja, oder? Ich habe natürlich auch versucht herauszufinden, wie das in der Antike war, ja, bei den Griechen und Römern. Es gibt natürlich nicht viele Zeugnisse des einfachen nachbarschaftlichen Lebens, aber es gab tatsächlich in griechischer Zeit das Gesetz, wenn dein Nachbar verarmt, weil dessen Land vielleicht verödet ist oder mehr Sonne, zu viel Sonne abkriegt und du immer reicher wirst, dann schuldet er dir irgendwann irgendwas. Ja? Und dann kann im Extremfall er zu deinem Sklaven werden. Und du darfst ihn sogar verkaufen. Solon hat das dann geändert, aber das galt für viele Jahrhunderte so im alten Griechenland. Und da sind wir dann heute doch ein Schrittchen weiter. Ne?
Und man konnte sogar entnachbart werden. Was ist das?
Ja, das ist ein symbolischer Akt, den es in Mittelalterzeiten gab. Also du musstest in eine Nachbarschaft tatsächlich aufgenommen werden. Es gibt da so Beispiele aus alten Rechtsbüchern, dass meinetwegen sich jemand ansiedeln wollte in einem Viertel, der war der Henker, der städtische Henker, quasi ein städtischer Angestellter. Sollte man sich ja freuen, wenn man so einen soliden Menschen in die Nachbarschaft kriegt. Aber die wollten den nicht. Und dann musste der dies und das und jenes machen und ein Fässchen Bier spendieren. Und dann wurde er irgendwann aufgenommen. Aber genau so konntest du, wenn du dich schlecht benommen hast, entnachbart werden. Im Sinne von, keiner redet mehr mit dir. Und das ist natürlich durchaus eine harte Form von Strafe.
Gibt es ja heute auch noch, oder? Wenn jemand von den anderen Nachbarn geschnitten wird. Und
ja, es gibt natürlich Diskriminierung. Man kann geschnitten werden. Man kann auch selber versuchen zu schneiden, indem man mit niemandem redet. Aber auch das ist ja eine Form der Kommunikation. Du kannst nicht nicht mit deinen Nachbarn kommunizieren. Mhm. Ja? Wenn du sie ignorierst, ist ja auch, das ist unter Umständen viel härtere Arbeit, als wenn du guten Tag sagst.
Ja. Es gab ja früher so, denke ich, auch noch mehr Bräuche, die mit der Nachbarschaft zu tun hatten. Also zum Beispiel zur Geburt hat man gratuliert oder heute gibt es manchmal noch, dass so ein Storch aufgestellt wird oder ein Plakat dann in den Vorgarten oder wenn jemand geheiratet hat, wird ein Plakat aufgehängt bei den Nachbarn oder ganz extrem ja auch zum Beispiel, wenn der Nachbar gestorben war, gab es ja früher die Totenwache. Wenn die Leute zu Hause gestorben sind, sind die Nachbarn gekommen und haben getrauert.
Bei den großen Ereignissen im familiären Rahmen kamen immer die Nachbarn dazu. Ich rede immer gerne oder habe während der Recherche viel über die Weiberzeche gelesen. Das ist halt tatsächlich, wenn die Frau die Geburt überlebt hatte, was ja damals in alten Zeiten nicht so selbstverständlich war, dann wurde ein Fass aufgemacht und die Nachbarsfrauen kamen, um das Kind und das Überleben der Mutter zu feiern. Mhm. Schöne Sache.
Haben Sie die Bräuche bei sich noch ein bisschen bewahrt, so in Sachen Geburt und Hochzeit? Also bei Ihnen wird auch in der Nachbarschaft gefeiert, bei solchen Anlässen, oder?
Ich lade die Nachbarn immer mit ein. Mhm. Die Freunde, die Nachbarn. Die Freunde sucht man sich ja aus, die Nachbarn nicht. Aber bevor ich Ihnen sage, heute mache ich bis 12 Uhr laute Musik, lade ich es lieber ein, dann beschwert sich auch keiner. Ne?
Genau. Und im Englischen gibt es eine Übersetzung für das Liebe deinen Nächsten, das heißt Love Your Neighbor. Also das finde ich auch interessant, dass Nächster und Nachbar.
So etymologisch eine Quelle, ja.
Ja.
Genau.
Ist der Nachbar auch immer der Nächste? Also ist er immer der Nächste? Also ich denke jetzt mal an den.
Wenn Sie es wortwörtlich betrachten, ja. Und wenn Sie es räumlich betrachten, auch. Wer löscht denn als Erster die Flamme, wenn dein Haus brennt? Der Nachbar kommt zuerst.
Ja.
Da kann Mutter, Vater, die wohnen unter Umständen Kilometer entfernt. Die Familie ist natürlich ein wichtiger Ankerpunkt, aber je nachdem verstreut. Ne? Während der Nachbar immer da ist, dann nimmt ihr auch dein Paket an.
Mhm. Ja. Und es gibt auch in der Bibel einige Sprüche, die sich mit Nachbarschaft beschäftigen. Ich habe aus Ihrem Buch auch ein paar Zitate rausgeschrieben, zum Beispiel im Buch der Sprüche, ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne oder sprich mit deinem Nachbarn, ehe du ihm Vorwürfe machst.
Ja, das erste spielt ja darauf an, was ich gerade gesagt hatte, dass der Nachbar eher helfen kann als jemand anders.
Ja.
Und sprich mit deinem Nachbarn, bevor du Ärger machst.
Ehe du ihm Vorwürfe machst.
Ja, banal. Ja, ist doch klar. Wenn man etwas in sich reinfrisst, dann kriegt man einen dicken Bauch und ärgert sich später auch über sich selber. Wenn man hingegen etwas rauslässt, in der richtigen Form natürlich, dann könnte das unter Umständen friedlich ausgehen.
Ja, aber manchmal überlegt man sich natürlich auch, wie wird er darauf reagieren, wenn ich jetzt ihm sage, ja, komm, dein Baum, der wirft jetzt doch ein bisschen Schatten auf meine Terrasse.
Ja, also, Sie kennen ja wahrscheinlich alle das Beispiel von dem Soziologen Watzlawick, dieser Kerl, der in seinem Zimmer sitzt und hat den Nagel, aber ihm fehlt der Hammer, um sein Bild aufzuhängen. Und stundenlang sitzt er da und denkt, dann gibt er mir den nicht oder fühlt sich gestört und Stinksack und so weiter. Und irgendwann geht er rüber, klopft an, Nachbar macht auf und er sagt ihm, weißt du was, du kannst deinen verdammten Hammer behalten.
Ja. Ja,
das ist eine sehr menschliche Reaktion, aber es ist auch ganz schön dämlich.
Ja. Aber es ist verständlich manchmal, ne? Also dass man so reagiert.
Ja, diese Scheu vor der Nachbar ist ja dennoch ein Fremder, ja. Nähe und Distanz ist auch ein großes Thema zwischen Nachbarn. Wie nah lässt man ihn ran? Wie viel Distanz wahrt man, um im Zweifelsfall eben auch sagen zu können, ja, jetzt lass mir in so einen Raum. Ne?
Ja. Wir schauen uns noch mal an. Wir haben uns noch mal auf der Straße in Stuttgart umgehört. Was gibt's denn für Tipps für eine gute Nachbarschaft?
Ein Lächeln in der Früh, wenn man sich sieht, guten Morgen, ja.
Also ich finde Offenheit, die Augen aufzuhaben, wenn man aus der Garage geht oder am Haus vorbeiläuft, freundlich zu sein und sich Zeit zu nehmen und wirklich ja, offen und ehrlich miteinander umgehen.
Auch wenn etwas stören sollte, dass man offen darüber spricht und nicht hineinfrisst und sich dann ärgert und irgendwann kommt es mal hoch, sondern dass man einfach sagt, Mensch, du kannst du nicht, was ich, die Musik leiser drehen, wenn irgendwas, wenn einem was spürt.
Weil alle Leute geht arbeiten, muss man ab 22 Uhr oder 21 Uhr nicht laut sein.
Also man sagt ja, da rein und da raus. Tief durchatmen und ja.
Ja, tief durchatmen unter Nachbarn. Hilft das immer so im Nachbarschaftsstreit? Was sind so Ihre Erfahrungen?
Über Kleinigkeiten sollte man gnädig hinwegsehen, wie es in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist. Und größeren Ärger muss man ansprechen. Man muss kommunizieren, um Dinge aus dem Weg zu räumen.
Wir haben jetzt in Stuttgart auf der Königstraße gefragt, gibt es denn auch landsmannschaftliche Unterschiede in der Nachbarschaft? Also ist es in Schwaben leichter, Nachbar zu sein als in Köln oder in Sachsen schwieriger?
Also ganz banal gesagt, ist man in wärmeren Gegenden mehr draußen und hat dadurch auch mehr Kontakt zu anderen Menschen. Natürlich, ich komme jetzt aus Köln und den Rheinländern wird nachgesagt, sie reden gerne und sie kommunizieren gerne und die fangen an zu singen bei jeder Gelegenheit. Tatsächlich finde ich es in Köln nachbarschaftlich betrachtet sehr harmonisch. Ich kann jetzt nichts über Schwaben sagen, aber bestimmt ist das hier auch schön.
Gut. Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden. Da heißt es, alle Welt gern zu haben, ist kein Kunststück. Das Problem ist der blöde Kerl von nebenan. Also alle Welt gern zu haben, ja.
Das spielt an auf dieses seltsame Phänomen, dass Nachbar und Nachbar eine Zwangsgemeinschaft bilden. Ja, dass du dir den Nachbarn nicht aussuchen kannst. Ich meine, wenn du jetzt Multimillionär bist, kaufst du woanders ein Haus. Aber wer will schon aus seiner Heimat weg, nur weil er den Nachbarn nicht mag? Ja, großes Problem.
Kann man eigentlich, oder gibt es das eigentlich, dass das die Immobilienmakler anbieten, dass man auch die Nachbarschaft mittestet sozusagen, wenn man sich eine Wohnung anschaut? Kann man sich heute gar nicht mehr erlauben, oder?
Doch, da gibt es schon auch Beispiele für, wo das sogar illegal war. Ja, also so Wohnungsgesellschaften, die dann Files angelegt haben über die Nachbarschaft, über einzelne Leute, bis hin zu, was die rauchen, welches Auto die fahren, wie früh die morgens aus dem Haus gehen und so weiter. Ja, die haben eine gigantisch hohe Strafe bezahlt, als das aufflog.
Ah ja. Ja, aus England gibt es den Spruch, wer ein Haus kauft, kauft die Nachbarn mit. Ich meine, hat sich ja daran gezeigt. Ne? Und dann gibt es ja auch diesen berühmten Song oder diese damals Geschichte Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch. Worum ging es da genau? Es war irgendein Gerichtsprozess oder was?
Also im Fernsehen, der Knallerbsenstrauch des männlichen Nachbarn ist dieser Frau, deren Namen ich vergessen habe, durch den Maschendrahtzaun gewachsen und habe den angeblich beschädigt, zum Beispiel, weil der Strauch Feuchtigkeit bindet und der Zaun dann in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bekannt wurde das aber vor allem wegen ihrem extrem sächsischen Dialekt. Ich kann jetzt nicht nachmachen, wie die halt Maschendrahtzaun ausgesprochen hat. Hat der Stefan Raab aufgegriffen, 1 Million Copies verkauft und die Frau hat auch ein paar Mark abbekommen.
Wenigstens das, ja. Was gilt denn bei Zaunbauten generell und bei Überwachungskameras? Sie haben ja auch angesprochen, wie viele Gerichtsprozesse es gibt wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten.
8.000 ungefähr pro Jahr gibt es. Und also Überwachungskamera darf nur dein eigenes Grundstück überwachen, was schwierig ist, wenn die einen bestimmten Winkel haben. Ja. Aber ist so, wenn dein Nachbar sich darüber beschwert, dass er, wenn er sich beobachtet fühlt von dir, dann läuft das eben nicht. Da muss man sich dran halten.
Ja.
Gibt bestimmte Abstände für. Also das wurde schon im Mittelalter geregelt. Eike von Repko, der das erste deutsche Gesetzbuch verfasst hat, dass man zum Beispiel den Backofen nicht nah an das nachbarschaftliche Haus stellen darf, wegen Brandgefahr und so weiter. Also das muss immer austariert werden im Kleinen und gesetzlich geregelt werden im Großen.
Was würden Sie sagen, wann soll man sich einmischen? Also wenn man jetzt mitkriegt, im Nachbarhaus wird auch mal geschrien und gestritten, die Kinder werden vielleicht angeschrien oder so. Ist ja immer die Frage, wann, wenn ich die Nachbarn auch nicht so gut kenne, sage ich denen was? Frage ich doch das Jugendamt oder was? Was würden Sie da sagen?
Haben
Sie
da es gibt diesen Giovanese-Effekt in der Kriminalistik. Eine Frau, die auf offener Straße in New York umgebracht wurde und keiner hat eingegriffen, obwohl im nächsten Umfeld 8.000 Menschen ihre Schreie hätten hören können. Und wenn du nicht eingreifst, ist es zu spät. Mhm. Ja, also ich denke, wie bei allen Dingen, sollte man da das Bauchgefühl entscheiden lassen. Mhm. Das merkt man doch, wenn es zu weit geht.
Ja, weil wenn es zu weit gegangen ist und man vielleicht nichts gemacht hat, hat man hinterher natürlich auch.
Sein ganzes Leben lang macht man sich dann Vorwürfe.
Ja, ja, wenn was passiert, ne? Aber andererseits kann es natürlich auch das Ende der Nachbarschaft sein, wenn man sich einmischt und rübergeht und sagt, hier, horch mal.
Ja, darum sage ich Bauchgefühl. Mhm. Man kann ja keine generellen Regeln dafür aufstellen, aber man merkt, wenn man eingreifen muss, denke ich, hoffe ich.
Haben Sie sowas schon mal erlebt oder hatten Sie schon mal so eine Situation, wo Sie...
Nee, sowas Existenzielles hatte ich noch nicht. Nee.
Ja. Der beste Nachbar bleibt der, den man von Weitem grüßt. Auch wieder aus England.
Immer also, von Weitem grüßt.
Also. Aber ich glaube, in England sind, wenn man so ans Land denkt, vielleicht die Abstände noch ein bisschen größer.
Naja, es gibt ja auch diese Arbeiter-Reihenhaussiedlungen.
Ja, ja,
das da hört man dann alles. Ne?
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen witzig, so ein bisschen zynisch. Mhm. Ja, wenn dein Nachbar ein Stinkstiefel ist, dann grüßt ihn halt von Weitem. Und wenn du ihn magst, kannst du auch mal ein Bier mit ihm trinken. Mhm.
Was war so der Anlass für Sie, dieses Buch zu schreiben? Also war es auch, was haben Sie so wahrgenommen und dass Sie so?
Naja, in den letzten Jahren ist das Thema Einsamkeit überall auf allen Kanälen präsent. Ja, die Einsamkeit der Alten, die Einsamkeit in der Großstadt, die Einsamkeit der Generation Z vor den Bildschirmen. Und habe ich mir überlegt, was ist denn das Gegenkonzept dazu? Also eines ist auf jeden Fall Nachbarschaft, ja. Also dass man im allerengsten Kreis, also quasi direkt nebenan, schon jemanden findet, mit dem man sich austauschen kann, anstatt auf der Couch zu sitzen und Fernsehen zu gucken, wobei nichts gegen Fernsehen.
Hat das auch damit zu tun, dass Familie vielleicht sich auch nicht mehr das Konzept ist, sondern dass es ja auch alles Mögliche gibt an Patchwork-Familien, Alleinerziehenden und so weiter?
Also ja, klar, Familie ist die Kernzelle der Kommunikation, aber wie wir gerade schon mal kurz angeschnitten hatten, kann die Digitalisierung ja auch nachbarschaftsfördernd wirken, ja, indem man viel mehr Möglichkeiten hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Es muss ja nicht mehr der direkte Nachbar sein. Also man kann durchaus auch in Chats oder in Gruppen von Nachbarn sprechen, ja, weil du bist ja nachbarschaftlich verbunden mit denen. Du hast ein gemeinsames Thema und versuchst, Beste zu machen.
Dann ist man in gewisser Weise ja doch auch Weltbürger. Ne? Man kann ja mit Leuten in Australien befreundet sein oder mit Leuten in Amerika chatten.
Ja, angeblich sind wir ja sowieso alle über maximal 6 Stationen mit jedem.
Ja, das finde ich eine ganz bekannt. Spannende Theorie. Haben Sie das schon mal ausprobiert?
Nee, da ist mir zu viel Arbeit. Aber spannende Theorie. Der Typ hat das ja angeblich seriös nachgewiesen. Mhm. Ja, und heutzutage kann man mit demjenigen dann auch in Kontakt treten.
In Kontakt kommen, ja. Es gibt ja auch dieses sehr schöne Abendlied von Matthias Claudius. Der Mond ist aufgegangen. In der letzten Strophe heißt es dort: So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Name nieder, kalt ist der Abendhauch. Verschone uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.
Ja, rührend.
Eine wunderschöne.
Ja. Ich habe das vermixt mit einem Lied von Tom Waits, In the Neighborhood. Das habe ich übersetzt und dann als letzte Strophe den Matthias Claudius dran gehängt. Das kann man auch schön singen, das ist hübsch.
Ja. Singen Sie das immer bei Ihren Sommerfesten dann?
Ja, bei Lesungen mit dem Buch singe ich das auch. Auf die Melodie von Tom Waits, und Matthias Claudius hätte da bestimmt nichts gegen gehabt.
Mhm. Ja, also auch dieses kranker Nachbar, also sich da kümmern und so, ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, den wir noch gar nicht so angesprochen haben. Ne? Also,
ja, also Hilfeleistungen in jedweder Hinsicht. Ne? Bei Krankheit, du hast die Fischgräte verschluckt, ist auch sowas. Klar kannst du heutzutage sogar Alexa rufen oder kannst versuchen, aber wenn du jetzt röchelnd im Garten liegst, dann sieht dich am ehesten dein Nachbar und ruft dann vielleicht den Notarzt und rettet dein Leben.
Ja, und Alexa kann dir auch nicht in den Hals greifen oder so.
Nee, Alexa kann dir die Gräte nicht aus dem Hals holen.
Ja. Sie haben am Ende des Buches auch geschrieben, so ein Konzept oder was Sie vorschlagen, das heißt Nachbarschaft eigentlich zum Verb machen, nämlich Nachbar gehen oder auf Nachbarschaft gehen. Was, können Sie das noch mal ein bisschen erklären?
Ja, es gibt im Englischen das Wort to neighbor. Ich weiß nicht, wie geläufig das noch ist. Im Deutschen gibt es die alte Formulierung auf Nachbarschaft gehen. Mhm. Kurz könnte man daraus ein Verb machen, Nachbarn. Und das ist natürlich dann auch ein Appell oder eine Empfehlung. Wir sollten vielleicht öfter mal wieder Nachbarn gehen, ohne jeden Sinn und Zweck. Ja, vielleicht brauchst du gar kein Frühstücksei, weil du noch selber 10 hast, aber du kannst ja eins ausleihen bei René oder wem auch immer, wie dein Nachbar heißt. Und schon hast du einen kleinen, netten, menschlichen Kontakt am Zaun gehabt.
Klappt es in der Nachbarschaft auch mit unterschiedlichen Kulturen? So ist da so Ihre Erfahrung? Oder braucht es dann doch so die Kultur, die ich auch schon kenne? Oder ist es eine Bereicherung, wenn da auch?
War ja gerade in dem Film ein schönes Beispiel mit dem alten deutschen Pärchen und den Indern.
Ja.
Ich denke, wenn du einmal Kontakt geknüpft hast und beide guten Willens sind, dann ist es bereichernd. Ja? Mhm. Du kannst immer noch deine Bratwürste grillen mit dem deutschen Nachbarn links. Aber wenn du auch mal indisches Essen rechts kriegst, dann ist doch schön.
Und dann vielleicht noch was Veganes für die Vegetarierin über die Straße.
Genau.
Also so bunt wie die Welt, so bunt kann die Nachbarschaft sein. Und dann macht es auch leichter, vielleicht mit dem Nachbarn auszukommen. Ne? Ja, wir machen uns Freunde. Ein letztes Zitat vielleicht noch. Wir machen uns Freunde, wir machen uns Feinde, aber Gott macht uns den Nachbarn nebenan. Das ist ein Zitat von G.K. Chesterton. Und damit möchte ich mich bedanken bei Ihnen für das schöne Buch und für das Gespräch über Nachbarn. Wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren Nachbarn und möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das Interesse an Alpha und Omega. Und vielen Dank, dass wir heute über das Fernsehen oder das Internet Ihr medialer Nachbar sein durften, sozusagen. Bis zum nächsten Mal am Gartenzaun von Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kippradio.de. Und wenn euch diese Folge zum Thema Nachbarschaft und Zusammenleben interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 185? Da geht es nämlich um eine ganz besondere Form von Nachbarschaft. Da sprechen wir über eine Pflege-WG.